Schamanna ging weiter und hielt nun vor einer hohen Holztür an.
»Diesen Raum gibt es erst seit kurzer Zeit«, sagte er wichtig. »Ich habe mich persönlich dafür eingesetzt und muss zugeben, dass ich stolz darauf bin. Nirgendwo in Italien werden Sie eine derart moderne Einrichtung finden.«
Neugierig trat Maria näher.
»Hinter dieser Tür haben wir ausschließlich Kinder untergebracht«, erklärte Schamanna. »Anders als in den übrigen Irrenhäusern des Landes werden sie gesondert von den Erwachsenen betreut. Es entspricht den letzten wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass sich die Bedürfnisse schwachsinniger Kinder von denen Volljähriger unterscheiden, selbst dann, wenn dieselbe Diagnose vorliegt.«
Er streckte sich und schob einen Riegel zur Seite, der sich am oberen Ende der Tür befand.
»Diese Vorrichtung ist ausreichend«, ergänzte er. »Die kleinen Patienten schaffen es nicht, dorthin zu gelangen.«
Schwungvoll öffnete er die Tür. Maria erwartete ausgelassene Stimmen oder herumtollende Kinder, aber es schlug ihr eine gespenstische Stille entgegen. Vorsichtig betrat sie den Saal. Ähnlich wie in den Zellen, die sie bereits gesehen hatte, befanden sich auch hier schlichte Stahlrohrbetten, die aufgereiht an beiden Wänden des Saals standen. Es waren 12, also doppelt so viele wie bei den erwachsenen Patienten. Auf jedem Bett lag eine graue Decke, auf der ein Kind hockte. Das Jüngste schien nicht älter als 2 Jahre zu sein. Das Älteste mochte 12 sein. Es waren Mädchen und Jungen mit eingefallenen Wangen und traurigen Augen, die ins Leere blickten. Einige waren missgebildet, andere wippten sabbernd mit dem Oberkörper vor und zurück. In der Mitte des Saals saß eine korpulente Frau auf einem Lehnstuhl aus Holz. Sie trug ein dunkles Kleid und strickte. Offenbar war sie die Erzieherin. Ihre Gesichtsfarbe war ebenso grau wie die der Kinder. Mürrisch hob sie den Blick von ihrer Handarbeit, als die ungebetenen Gäste eintraten, und murmelte einen Gruß, blieb aber sitzen.
»Was ist mit diesen armen Kindern?« flüsterte Maria fassungslos. »Warum spielen sie nicht?«
»Sie sind schwachsinnig«, sagte Schamanna.
Er schien Marias Frage nicht zu verstehen. Nun erhob sich die Erzieherin schwerfällig von ihrem Sessel und schlurfte zum Klinikleiter.
»Guten Tag, Serafina. Darf ich Ihnen Signorina Montessori vorstellen? Gemeinsam mit Dr. Montesano wird sie regelmäßig nach unseren kleinen Patienten schauen.«
Maria streckte der Frau die Hand entgegen. Die schien kurz zu überlegen, ob sie sie ergreifen wollte. Als sie es schließlich tat, bemerkte Maria, dass Serafina nicht unhöflich war, sondern bloß langsam. »Was machen die Kinder den ganzen Tag über?« erkundigte sich Maria. Serafina zuckte die Schultern.
»Nichts.«
»Sie hocken den ganzen Tag auf ihren Betten?«
»Nur wenn das Dienstmädchen den Korb mit dem Brot bringt, dann werden sie zu kleinen Tieren und stürzen sich darauf«, sagte Serafina. »Dabei müssen sie doch längst wissen, dass niemand hier Hunger leiden muss.«
Maria trat zu einem der Betten, auf dem ein Mädchen mit unordentlich geflochteten Zöpfen und einer geflickten grauen Schürze saß. Als Maria näher trat, drehte sich die Kleine zu ihr, sah aber durch Maria hindurch. Ihre Hände waren mit Stoffbinden fest eingewickelt.
»Das ist Clarissa. Sie spricht nicht und kaut ihre Finger blutig, wenn wir sie nicht verbinden«, erklärte Schamanna. »Ihre Mutter hat sie vor den Türen des Klosters Santa Maria de Sette Dolori abgegeben. Die Nonnen haben sie dann zu uns gebracht.«
»Kannst du mich hören, Clarissa?«
Maria beugte sich näher zu dem etwa 6-jährigen Mädchen, doch es reagierte nicht. In diesem Moment öffnete sich erneut die Tür und ein Dienstmädchen schob scheppernd einen Servierwagen in den Saal. Augenblicklich schnellte Clarissas Kopf hoch und sie starrte auf den Wagen. Auch in die anderen Kinder kam Leben. Der Älteste sprang von seinem Bett auf und hüpfte auf den Wagen zu. Schnell schnappte er nach einem Stück Brot, das in einem Korb lag, und lief damit wieder zurück zu seinem Bett. Die anderen Kinder folgten ihm.
»Sehen Sie, Das meine ich.
Vorwurfsvoll stemmte Serafina die Hände in ihre breiten Hüften.
Werdet ihr wohl alle nun wieder ins Bett gehen?
Rief sie und erhob dabei die Stimme. Sie sprach nun schneller. Mit leidender Miene drehte die Erzieherin sich zu Maria.
Aber das Schlimmste kommt noch, sagte sie. Sobald die Kinder das Brot haben, richten sie eine wahre Sauerei damit an. Ich muss es ihnen jedes Mal wieder wegnehmen. Sie zerbröseln es zu 1000 kleinen Krümeln und schieben sie im Bett hin und her.
Maria beobachtete die Kinder. Der Junge, der als erster aufgesprungen war, kniete nun auf seinem Bett und teilte das Brot in gleich große Stücke, die er fein säuberlich vor sich aufreihte. Er wirkte dabei höchst konzentriert und achtete darauf, dass die Teile sich weder in Größe noch in Form unterschieden. Das Bild vom Kind der Bettlerin, das mit dem roten Papierfetzen gespielt hatte, kam Maria wieder in den Sinn.
»Nehmen Sie den Kindern das Brot wieder weg!« forderte Schamanna streng. »Die Bettlaken werden ja ganz schmutzig. Gegessen wird in Zukunft nur noch zu den Mahlzeiten. Es gibt kein Brot mehr zwischendurch.«
Maria beobachtete den kleinen Jungen neben Clarissa. Er bohrte mit seinem Zeigefinger ein Loch in das Brot, nahm den Finger wieder heraus und schaute durch das Loch hindurch. Als er Maria entdeckte, lächelte sie ihm zu, und für einen winzigen Moment stahl sich auch auf dem Gesicht des Jungen ein scheues Lächeln.
»Vielleicht haben die Kinder gar keinen Hunger«, sagte Maria vorsichtig.
»Was meinen Sie?«
»Wäre es nicht möglich, dass die Kinder sich nach Spielsachen sehnen?«
»Signorina Montessori!«
Schamanna setzte nun den nachsichtigen Blick eines gutmütigen Onkels auf.
»Diesen Kindern mangelt es an Verstand. Was sollen sie mit Spielsachen anfangen?«
Maria nahm ihren ganzen Mut zusammen. Schließlich war sie eine Studentin, der es nicht zustand, den Leiter der psychiatrischen Klinik zu belehren.
»Gesunde Kinder brauchen Spielsachen, um sich gut zu entwickeln. Sie schärfen im Spiel ihren Verstand.« »Worauf wollen Sie hinaus?«
»Wäre es nicht logisch, dass Kinder, deren Verstand nicht so gut entwickelt ist, diese Hilfsmittel in doppelter Weise benötigen?« Nun betrachtete Schamanna sie mit Misstrauen. Offenbar hatte sie ihre Worte nicht bedächtig genug gewählt.
»Ich habe kürzlich Schriften von Edouard Segar gelesen«, warf Dr. Montesano ein. »Er hat Studien in einer Pariser Irrenanstalt durchgeführt und eine der ersten Schulen für Schwachsinnige gegründet.«
»Meinen Sie den Schüler von Jean Itard, der nach Amerika auswanderte?«
»Ich weiß nicht, ob er ein Schüler von ihm war«, gab Montesano zu, »aber seine Arbeit ist zweifelsohne von ihm geprägt.« »Hm.«
Schamanna verschränkte die Arme vor der Brust.
»Kann es sein, dass Sie gerade Partei für Signorina Montessori ergreifen?«
»Ich denke, dass wir Ihre Bemerkung ernst nehmen sollten. Sie selbst haben sich dafür eingesetzt, dass die Kinder nicht mehr unter Erwachsenen leben müssen. Wäre es nicht klug, einen weiteren Schritt zu gehen?«
»Wir sollen den Schwachsinnigen Spielzeug geben?«
Schamanna runzelte die Stirn. Montesano zuckte mit den Schultern. Dabei sah er zu Maria, die seinen Blick jedoch nicht deuten konnte. Sie war es nicht gewohnt, dass Männer ihre Anliegen als angehende Ärztin unterstützten. Normalerweise sahen sie in ihr eine Konkurrentin, die es zu bekämpfen galt, ganz egal, wie klug ihre Beiträge waren.
»Meinetwegen«, sagte Schamanna schließlich. »Ich habe Signorina Montessori an die Klinik geholt, weil sie einen wachen Verstand hat.«
Er drehte sich zu Maria.
»Enttäuschen Sie mich nicht, Signorina.«
»Ich werde mir große Mühe geben«,